Dr. Dr. Friedrich Wenz ist seit 2019 leitender ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am Universitätsklinikum in Freiburg und treibt mehrere Initiativen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen voran. Schon bevor er nach Freiburg kam, war Dr. Wenz durch seine Aufgabe als Teil der Strahlenschutzkommission des Bundesumweltministeriums für das Thema Klimaschutz sensibilisiert. Im Podcast erzählt er uns, wie sich verändernde klimatische Bedingungen auf unsere Gesundheit auswirken, welche Maßnahmen er ergreift, um seine Klinik auf eine CO2-neutrale Zukunft vorzubereiten, warum es wichtig ist, dass alle Mitarbeiter aktiv mitgestalten und wie er es geschafft hat, während der Pandemie Mitarbeiter für die Arbeit im Klinikum zu begeistern. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Hallo, Herr Dr. Wenz.
Ja, hallo, Frau Berge.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind. Sie sind nämlich viel beschäftigter Leiter, kann man sagen, der Universitätsklinik in Freiburg. Und wir haben uns kennengelernt auf einem Event, was der Herr Dr. Kindervater ausgerichtet hatte mit der BioPro in Freiburg. Da habe ich Ihrem Vortrag gelauscht und habe Sie sofort in den Podcast eingeladen, weil ich Sie so visionär und sortiert fand und weil Sie sich mit einem Thema beschäftigen, was ich schon lange auf dem Zettel habe. Und das ist das Thema Klimaschutz im Gesundheitswesen. Und darüber werden wir heute sprechen. Deswegen, ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind.
Ja, hallo Frau Bergen, ich freue mich auch. Fand auch Ihre Ausführungen, die ja mehr zur Digitalisierung gingen, hochinteressant. Aber ich glaube, dass wir eben viele Zukunftsthemen im Gesundheitswesen haben. Ich bin jetzt seit 3 Jahren hier Vorstandsvorsitzender am Universitätsklinikum Freiburg. Und wir haben hier eine ganz spezielle Agenda. Ich denke, über die sollten wir uns heute mal in Ruhe unterhalten.
Ja, Freiburg ist ja die Green City. Das haben Sie eben schon im Vorgespräch gesagt. Das heißt, seitdem Sie da angetreten sind, ist das Thema Klimaschutz und quasi Nachhaltigkeit bei Ihnen auf der Agenda. Wie ist Ihr persönlicher Weg dahin und warum ist dieses Thema auch so zentral und liegt Ihnen so am Herzen?
Ja, vielleicht kurz zu meiner Biografie, wenn Sie das ansprechen. Also ich habe an der Universität Heidelberg Abstechern nach Birmingham, San Antonio und Chicago studiert, habe dann meine Facharztausbildung im Bereich der Radioonkologie im Deutschen Krebsforschungszentrum und am Uniklinikum Heidelberg gemacht, war dann fast 20 Jahre lang Ordinarius für Strahlentherapie am Universitätsklinikum Mannheim und bin jetzt eben seit knapp 3 Jahren hier Vorstandsvorsitzender am Uniklinikum Freiburg. Das heißt eben ein Stück weit auch aus der Strahlenmedizin kommend, habe ich auch viele Jahre in der Strahlenschutzkommission im Umweltministerium mitgearbeitet, sodass die Umweltthemen da auch schon immer eine relativ große Rolle für mich gespielt haben. Und als ich hier angetreten bin in Freiburg, war es eben letztlich klar, dass an diesem Standort, wenn man eine Unternehmensstrategie dann definiert, dass natürlich die qualitätszentrierte universitäre Spitzenmedizin eines der führenden Themen ist, dass aber auch natürlich das Thema der Mitarbeiterorientierung ein ganz wesentlicher Punkt ist und eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja, wenn wir uns die globale Situation anschauen, eben diese beiden globalen Megatrends, Demografie und Klimawandel, die ganz entscheidend in der Zukunft das Gesundheitswesen beeinflussen werden.
Ja, und das Interessante bei Ihnen ist ja, Sie kommen quasi aus der Strahlentherapie. Sie hatten schon mit Umweltschutz oder eben überhaupt das Bewusstsein schon entwickelt, dass das, was Sie da tun, ja auch eine Auswirkung auf die Umwelt hat. Das ist ja bei dem Thema im Prinzip zwangsläufig. Zusätzlich ist es ja auch ein Thema, was sehr technologienah ist. Das heißt, das ganze Thema Digitalisierung, was ja auch irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob diese beiden Themen Hand in Hand gehen, Digitalisierung und Klimaschutz im Gesundheitswesen und in so einem großen Universitätsklinikum. Aber Ihre Ausbildung und Ihre Richtung, die bringt ja eigentlich so eine Offenheit für diese beiden Themen dann mit, wie Sie gerade gesagt hatten, ne?
Ja, ich glaube auch, dass man eben Gesundheitswesen in der Zukunft und speziell Krankenhauswesen in der Zukunft eben nicht mehr ohne diese beiden Themen denken kann, weil eben, wie gesagt, die Demografie wird uns sowohl, was Erkrankungsbilder angeht, aber auch was natürlich Mitarbeiterschaft angeht, enorm beeinflussen. Und eben auch der Klimawandel wird uns im Gesundheitswesen enorm beeinflussen. Wir werden neue Krankheitsbilder sehen. Wir werden plötzlich virale und parasitäre Erkrankungen in Mitteleuropa sehen, die lange ausgerottet galten. Wir werden mehr Herzinsuffizienzen sehen durch heiße Tage. Wir werden aber eben auch die Notwendigkeit haben, als Riesenenergieverbraucher, ein Krankenhaus verbraucht eben relativ viel Energie, wir werden gefordert sein, eben uns hier auch besser aufzustellen als in der Vergangenheit, wo dieses Thema eben auch weniger oder keine Rolle gespielt hat.
Das ist so spannend, weil wir haben ja immer noch eine globale Pandemiesituation, die, weiß nicht, würde man die auch ein Stück weit auf den Klimawandel zurückführen?
Nein, ich glaube, da ist also SARS-CoV-2 tatsächlich kein gutes Beispiel dafür, weil da ja gerade die Wärme sich positiv aus die Ausbreitung auswirkt und wir ja gerade im Sommer ja gesehen haben, dass wir relativ ungestört leben können und jetzt, wenn es wieder feuchter und kälter wird, dann die Ausbreitung sozusagen steigt. Also SARS-CoV-2 ist kein gutes Beispiel für klimainduzierte Erkrankungen, aber viele andere Themen, die wir in Mitteleuropa ja lange nicht mehr gesehen haben, Malaria, das sind durchaus Themen, die wieder auf uns zukommen.
Das heißt, ja krass, also damit habe ich mich tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Gab es schon mal Malaria-Fälle in Europa?
Also es ist sicherlich etwas, wenn die Temperaturen weiter steigen, dass dann auch die Umgebungsbedingungen hier wieder das ermöglichen werden.
Ja, okay, das ist spannend, weil dann haben wir quasi das Thema ja einmal auf der Seite der Erkrankung und der Gesundheitsthemen, mit denen wir zu tun haben werden. Und dann aber eben auch auf der anderen Seite, Sie sagten das schon, Krankenhäuser und das Gesundheitswesen allgemein sind ein riesiger Energieverbraucher. Ich hatte einen Artikel gefunden in der Ärztezeitung, da hat der Ärztetag sich in diesem Jahr 2021 dafür ausgesprochen, bis 2030 im deutschen Gesundheitswesen Klimaneutralität zu erreichen. Ja, und das Gesundheitswesen ist tatsächlich für über 5%, ich glaube 5,7% der CO2-Ausstöße in Deutschland verantwortlich. Und da haben Sie ja schon einiges gemacht. Also Sie sind nach Freiburg gekommen und da war das Thema schon auf der Agenda. Und Sie haben, glaube ich, 2019 so einen Klimaretter-Award sogar gewonnen, weil Sie so viele Initiativen haben. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht man da in so einer Uniklinik, um Klimaneutralität zu erreichen oder diese Richtung zu gehen?
Gut, ich denke, man muss sich zunächst mal die Ausgangsbedingungen letztlich anschauen. Wir sind ja eines der größten Universitätskliniken in Deutschland und wir haben einen Energieverbrauch von 35.000 Haushalten. Das muss man also wirklich einfach bedenken. Also wir verbrauchen die Energie einer, sage ich mal, mittleren Kleinstadt. Und da gibt es natürlich dann viele Optimierungsmöglichkeiten. Es gibt ganz grundlegende Optimierungsmöglichkeiten, wenn wir an die Gebäude herangehen, wenn wir an energetische Sanierung der Gebäudesubstanz herangehen. Wir haben insgesamt 160 Gebäuden. Wir bewirtschaften 1 Million Quadratmeter Nutzfläche. Und das heißt, da kann man schon mal sehr viel tun. Das kostet natürlich auch Geld, hier eine energetische Sanierung zu machen. Aber es spart natürlich auch dann wiederum Energiekosten und es ist natürlich vor allem auch umweltförderlich. Dann haben wir natürlich ganz zentral in der Energieerzeugung im Heizkraftwerk die Möglichkeit, eben, dass wir entweder klassisch fossile Kraftstoffe verbrennen oder dass wir uns eben hier weiterentwickeln. Und wir haben eben diese Schritte bereits getätigt, dass wir hier auf Pelletverfeuerung umgestiegen sind und dass wir uns eben auch vorbereiten, dann zukünftig hier die Möglichkeit zu haben, eben grünen Wasserstoff dann auch im Heizkraftwerk zur Energieerzeugung zu nutzen, um uns da dann eben auch besser aufzustellen. Wir haben natürlich auch unheimlich viele Dächer, wo wir eben auch Solar dann einsetzen können. Auch das haben wir gerade jetzt im letzten Jahr nochmal im Herzzentrum dann auch vorangetrieben. Und das sind also wirklich Themen, die wir, sage ich mal, von Unternehmensseite aus machen können. Mhm. Aber was immer vergessen wird und was eben auch einen unheimlich großen Beitrag leistet, das sind natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Verhalten ist natürlich auch ganz entscheidend für unsere Klimabilanz. Das heißt, kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit oder kommen sie eben mit dem PKW? Achten Sie darauf, dass eben abends die Lichter und die Computer ausgeschaltet werden. Achten Sie darauf, dass in der Heizperiode dann eben Stoßlüften statt Dauerfenster offen. Also das heißt, wir haben ja unheimlich viele Dinge, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier selbst beeinflussen können. Und erfreulicherweise ist das eben hier in Freiburg auch die Situation, dass das Bewusstsein dafür enorm hoch ist, dass die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier die Themen auch ernst zu nehmen und voranzutreiben, sehr hoch ist, sodass wir hier eben wirklich gute Effekte bereits erzielen konnten.
Ja, interessant. Das ist wahrscheinlich dann ein genauso kultureller Wandel wie die Digitalisierung und oder digitale Transformation, womit ich mich ja total viel beschäftige. Und ich finde das gerade so spannend, weil ich mir vorstelle, wie viele Betten haben Sie?
Etwas mehr als 2.000.
Ja, und dann eben diese 13.000 Mitarbeitenden, sagten Sie, das ist ja also wie eine Kleinstadt. Ja. Und wenn man das jetzt alles umstellt, also auch die Gebäude sozusagen umstellt, die vielleicht mit einer der größten Energiefresser dann auch sind, dann ist das ja ähnlich aufwendig wie letztendlich alles zu digitalisieren, womit wir ja auch gerade ein Riesenthema haben mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Das heißt, das ist ja quasi Wandel an zwei riesigen großen Fronten, die man da aufmacht.
Das ist richtig. Aber ich glaube auch, dass es einerseits notwendig ist und andererseits aber auch sinnvoll ist, genau diese Themen anzugehen. Weil, wie gesagt, das Klimathema ist natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier ein ganz wichtiges Thema. Sie wollen sich ja auch nicht schämen müssen, bei uns zu arbeiten, wenn also der Nachbar sagt, du arbeitest bei einem Unternehmen, was Energie verschleudert, dann ist das auch nicht so schön. Also von daher glaube ich, ist dieses Thema auch Company with a Purpose wird hier zunehmend wichtiger und wir sind davon überzeugt, dass eben auch ein Stück weit unsere Attraktivität als Arbeitgeber auch dadurch positiv beeinflusst wird, dass wir uns um diese Themen kümmern.
Ja, total spannend. Und was mich auch noch interessiert, weil wir haben jetzt, also wie gesagt, noch diese globale Pandemiesituation, wir tragen alle Masken und das Thema Disposable Goods ist ja auch ein Riesenthema im Krankenhausbetrieb. Also es wird einfach wahnsinnig viel Müll produziert, weil es so viel Einwegprodukte gibt und das schreibt teilweise natürlich der Gesetzgeber auch vor zum Infektionsschutz oder aufgrund von Krankenhauskeimen oder was auch immer es da für Sachen gibt, die man vermeiden möchte. Wie stellen Sie sich das so in der Zukunft vor? Also weil irgendwann werden wir ja sicherlich andere Möglichkeiten suchen müssen, die nicht mehr damit einhergehen, so viel Müll auch zu produzieren, oder?
Ja, ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Es ist nicht ganz einfach schwarz-weiß, ob man jetzt Einweg- oder Mehrwegprodukte hat, weil natürlich auch die Aufbereitung, die hygienische, die sachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten unheimlich viel Wasser und Energie verschlingt. Und so kann es eben bei einzelnen Produktkategorien tatsächlich umweltverträglicher sein, dass man eben Einwegprodukte hier nutzt. Aber man muss sich da eben wirklich die Mühe machen, Produkt für Produkt sozusagen durchzuschauen, den ganzen Lebenszyklus des Produktes dann anzuschauen und dann wirklich zu entscheiden, ist Einweg oder Mehrweg die richtige Wahl. Und dann, wenn die Wahl auf Einweg fällt, dann ist es natürlich ganz entscheidend, dass man auch hier schaut, welche Einwegmaterialien hat man, wie hoch ist beispielsweise auch der Rezyklatanteil, wo man ja doch dann wiederum für die Gesamtbilanz auch bei Einwegnutzung dann wieder eigentlich eine relativ gute Gesamtbilanz dann bekommen kann.
Ja, also ist auf jeden Fall total spannend, wenn man in dieses Thema so reinpiekst, wie komplex es dann relativ schnell wird. Und da frage ich mich auch, wie man das so organisiert. Also ich meine, es gibt ja sicherlich, also Sie haben jetzt vorhin gesagt, Sie haben ein eigenes Kraftwerk für, Heizung oder Strom oder was produzieren Sie da und wie organisieren Sie das, dass diese Themen jetzt alle auch so auf die Agenda kommen? Gibt es da ein richtiges Klimateam oder wie machen Sie das?
Ja, also das ist genau richtig. Also wir haben natürlich einerseits unsere Geschäftsbereiche und wir haben im Geschäftsbereich 5, nennen wir das, das ist die Technik. Da haben wir auch das ganze Heizkraftwerk verankert. Wir haben aber auch hier in unserer Mitarbeiterschaft unheimlich viel Eigendynamik und wir haben eben auch Kommissionen, eben auch die Kommission für Nachhaltigkeit beispielsweise, wo eben solche Themen wirklich aus der Mitarbeiterschaft heraus im Sinne der Schwarmintelligenz erzeugt werden und die dann ein Stück weit auch in der Kommission bottom-up ausgearbeitet werden und wo dem Vorstand dann Vorschläge gemacht werden. Und da haben wir hier eine unheimlich aktive und kreative Mitarbeiterschaft, die mit unheimlich vielen guten Ideen hier an uns herantritt und wo wir die Themen, wenn sie dann eben machbar und finanzierbar sind, dann auch gerne entsprechend umsetzen.
Und da würde ich jetzt gerne nochmal rein, weil Sie haben eben schon diesen wunderbaren Satz gesagt, Company with a Purpose. Und ich würde jetzt mal allen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen grundsätzlich unterstellen, dass da irgendwo ein Purpose da ist, sonst wählt man ja diesen Beruf nicht. Und der aber wahrscheinlich auch oft verloren geht, so in der harten Realität des Arbeitsalltags. Und ich finde es so spannend, weil Sie ja auch sagen, Sie haben jetzt Organisationsformen, die eben ermöglichen, dass Mitarbeitende dort selber was entwickeln und dass es eben nicht so ist, okay, der Chef, ja, der sagt uns jetzt, wir sollen jetzt hier immer das Licht ausmachen und dann macht es halt keiner, sondern es ist ja eine komplett andere Herangehensweise, auch mit einer anderen Motivation dahinter, mit der Sie dieses Thema angehen.
Ja, wobei das hier eben tatsächlich auch eine hohe intrinsische Motivation der Mitarbeitenden ist. Also das liegt natürlich so ein bisschen auch an der Umgebung, das liegt ein bisschen an Freiburg und wie man hier auch in der Stadt, sage ich mal, prinzipiell denkt. Aber es ist wirklich eine intrinsische Motivation, hier zu verbessern. Der Prozentsatz an Mitarbeitern, die mit dem Fahrrad hier zur Arbeit kommen, ist extrem hoch. Ich komme ja auch selbst mit dem Fahrrad, das ist überhaupt kein Thema. Und wir haben bei solchen Aktionen dann eben wie Stadtradeln mitgemacht oder eben wie Klimaretter und anderen Dingen. Und wir finden immer unheimlich viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier mitmachen möchten. Und ich glaube eben, was Sie auch so richtig gesagt haben, gerade im Gesundheitswesen ist es unheimlich wichtig, die Mitarbeiter wieder mehr ins Zentrum zu stellen. Wir haben die Notwendigkeit, immer hohe Mitarbeiterzahlen zu haben. Sie können selbst durch Digitalisierung, Robotisierung, Automatisierung nur begrenzt Themen, sage ich mal, so effizient machen, dass sie Mitarbeiter einsparen. Man wird in der Pflege, in der Medizin immer Mitarbeiter vor Ort benötigen. Und deshalb ist es eben so wichtig und den Weg sind wir eben auch gegangen, dass wir die Qualität ganz in den Mittelpunkt stellen, dass wir die Mitarbeiterorientierung in den Mittelpunkt stellen und eben die Nachhaltigkeit, damit wir eben auch hier diese intrinsisch motivierten Mitarbeiter dann wirklich auch bei uns halten, weil natürlich die Konkurrenz auch groß ist und ein qualifizierter, gut ausgebildeter Mitarbeiter, eine gut ausgebildete Mitarbeiterin, jederzeit natürlich auch die Wahl hat, zu anderen Arbeitgebern zu gehen.
Ja, klar. Und das Einzige, was dann bleibt, ist, dass man einfach der beste quasi Arbeitgebende wird. Und ja, und das natürlich auch über Themen, die Leute interessieren. Und das finde ich jetzt gerade so einen ganz interessanten Twist, also weil Sie sagten das ja schon häufiger jetzt in dem Gespräch, dass das wirklich auch etwas ist, was dann ja Leute anzieht, die gerne bei Ihnen arbeiten möchten, weil sie sich da so mit einem, ja, klaren Wertesystem, so kann man das vielleicht formulieren, ja auch positionieren. Und jetzt so ein Wertesystem, also ich meine, das kennt man aus der freien Wirtschaft, da gibt's das total viel. Also eigentlich jede Firma hat irgendwie eine Vision und eine Mission und dann verschiedene Werte oder Leitbilder oder so. Und das ist ja auch etwas, was, also ich weiß gar nicht, ob das im Krankenhausumfeld unbedingt so, ja, so Usus ist, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt.
Also ich glaube, dass das lange Zeit vernachlässigt worden ist, dass man lange Zeit eben auch das Personal letztlich nur als Kostentreiber betrachtet hat. Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass das genau der falsche Ansatz ist, weil wir eben den Luxus haben, dass wir intrinsisch motivierte Mitarbeiter haben, die wirklich ihre Arbeit gerne machen, die eben jeden Morgen aufstehen, weil sie gerne zur Arbeit kommen, die jeden Abend nach Hause gehen, weil sie sich sicher sind, dass sie über den Tag weg sinnvolle, sinnstiftende Tätigkeiten vollbringen konnten. Und natürlich muss auch die Entlohnung da adäquat sein. Aber es ist eben nicht so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben die Arbeit machen, also primär um Geld zu verdienen, sondern eben primär eben um sinnstiftende Tätigkeit zu machen. Und gerade ist ja auch eine Entwicklung, die wir jetzt in Corona sehen, dass eben auch aus Branchen, sei das jetzt aus auch aus der IT, sei das auch aus anderen Branchen, sich Menschen bei uns bewerben, weil sie eben auch sehen, wie wichtig die Tätigkeit ist, die hier eben im Gesundheitswesen verbracht wird.
Ja. Ja, das finde ich total spannend, weil also in der medialen Wahrnehmung ist das, was ich vernehme, ist, dass ganz viele aus dem Gesundheitswesen abwandern aufgrund der Arbeitsbelastung, der Arbeitssituation. Jetzt hört sich das so an, als wäre das bei Ihnen jetzt anders. Bei Ihnen kommen die Leute eher. Wie machen Sie denn das ganz konkret? Also, weil wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer so aus allen möglichen Bereichen. Also, wie führt man so ein Krankenhaus oder so eine große Universitätsklinik so, dass das Leute anzieht, Mitarbeitende anzieht, statt sie so demotiviert, dass sie sich einen neuen Job suchen?
Also ich glaube, es ist schon so, das darf man auch nicht verkennen, die Arbeit ist also speziell unter den jetzigen Bedingungen belastend. Sie ist anstrengend und eben auch zeitlich belastend, auch mit den Schichtsystemen, mit anderen Dingen ist es belastend. Aber ich glaube eben, dass da im Augenblick auch in der medialen Berichterstattung auch, sage ich mal, aus bestimmten, sage ich mal, Kreisen natürlich auch mit einem falschen Zungenschlag berichtet wird. Weil ich glaube eben, dass viele Krankenhäuser, viele Arbeitgeber bereits reagiert haben und eben auch hier daran arbeiten, die Arbeitsbedingungen eben beispielsweise auch durch Digitalisierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern, dass hier Benefits eben auch gewährt werden. Wir haben in Baden-Württemberg unter den Universitätsklinika einen Tarifabschluss, der eben höher liegt als der normale Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Also ich glaube schon, dass einige verantwortungsvolle Unternehmen und Institutionen sich hier bereits auf den Weg gemacht haben. Und ja, ich will das gar nicht bestreiten. Es gibt Bereiche, wo auch wir besser werden müssen, wo viele besser werden müssen, wo es nach wie vor belastend ist. Aber ich glaube eben, dass die reine Negativberichterstattung eigentlich auch nicht mehr gerechtfertigt ist, weil eben viele Dinge schon verbessert wurden oder sich in Verbesserung befinden.
Ja, das heißt, wir brauchen da auch irgendwie ein anderes Image. Und das ist ja auch ganz spannend. Ich hatte gesehen, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Ich habe gesehen, auch so eine ganz interessante Werbekampagne gerade zum Beispiel gemacht, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuwerben und gehen da total in die Offensive. Und Sie hatten es jetzt ja eben schon gesagt, also Digitalisierung kann eine Möglichkeit sein. Und das für mich ist das so spannend. Also ich komme ja aus dem Digitalkontext und bin dann so ins Gesundheitswesen gestolpert und da jetzt seit 10 Jahren hängen geblieben. Und für mich ist Digitalisierung immer so eine Art Vehikel, was man einfach nutzen kann, um Prozesse komplett neu zu denken oder zu überlegen, wie man eigentlich so das Gesundheitswesen gerne hätte oder ja auch, wie man einen Arbeitsalltag gerne hätte, wie man gerne als Patient durch so eine Patient Journey durchgeführt werden würde und so weiter. Und Dinge eben grundlegend zu verändern. Und das ist ja auch ein Thema, was Sie gerade wahrscheinlich vor der Brust haben, zu digitalisieren. Was ist da so Ihre Vision, damit zu erreichen? Das interessiert mich auch noch total.
Also Werbekampagnen zu schalten, machen wir auch, ist aber nur ein kleiner Baustein einer erfolgreichen Mitarbeitergewinnung und einer Mitarbeiterhaltung. Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, hier am Universitätsklinikum Freiburg auch gegen den Bundestrend, auch speziell in der Pflege hier zusätzliches Personal aufzubauen, weil wir eben diese Maßnahmen der Arbeitsbedingungen und eben auch des Purpose hier ins Zentrum gestellt haben. Und Sie sehen das ja auch, Fehlzeiten. Fehlzeiten sind ja auch, sage ich mal, der erste Schritt zur Kündigung. Und wenn wir, die AOK publiziert ja immer diesen Fehlzeitenmonitor, wenn wir uns das anschauen, dann sind wir hier in der Pflege am Standort Freiburg 7 Tage unter dem Bundesdurchschnitt, was die krankheitsbedingten Fehltage angeht. Und ich glaube eben, dass das wirklich viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun hat. Und Arbeitsbedingungen sind eben tatsächlich die Belastung, die Verdichtung. Es sind aber auch die Arbeitsmittel. Und hier spielt die Digitalisierung eben eine große Rolle. Biete ich den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch speziell in der Pflege ein attraktives Umfeld, wo sie Tätigkeiten vollbringen, die sie auch für sinnstiftend halten. Und wenn Sie jetzt eine junge Schülerin in der Krankenpflegeschule haben, die noch nie einen Brief mit der Hand geschrieben hat und dann plötzlich jeden Arbeitstag die Pflegereports, Papier und Bleistift sozusagen wie einen Erlebnisaufsatz aufschreiben muss, dann treffen da Welten aufeinander und dann ist das für die jungen Mitarbeiter nicht attraktiv. Und wenn wir hier mit den Möglichkeiten der Digitalisierung unterstützen, dass diese Prozesse, speziell die Prozesse der Dokumentation, schlanker sind, dass sie effizienter sind, dass sie schneller sind und dass sie auch dem entsprechen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb des Krankenhauses als Lebenswirklichkeit wahrnehmen, dass sie eben abends auf dem Sofa sitzen, mit einem Klick irgendwas bestellen und am nächsten Tag bekommen, und dass sie dann nicht ins Krankenhaus gehen und dort ein Papier ausfüllen und per Fax an die Krankenhausapotheke schicken und dann irgendwann Tage später das Medikament kommt. Also ich glaube, das sind die Themen, wo man durch Digitalisierung auch Attraktivität am Arbeitsplatz schaffen kann und wo wir es eben auch dann wiederum schaffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert bei der Arbeit zu halten.
Das finde ich ist ein total grandioses Beispiel mit der Pflegeschülerin, die noch nie irgendwas auf Papier und Zettel geschrieben hat oder schon lange nicht mehr sozusagen. Weil das wird ja häufig, ja, das wird total vergessen, dass ja auch jetzt eine, also zumindest in den Diskussionen, in denen ich mich häufig wiederfinde, dass da ja jetzt auch eine junge Generation einfach in diesen Arbeitsalltag drängt, die halt ganz andere Realitäten hat. Und das ist ja wie ein Clash of Cultures sozusagen, wenn das aufeinander trifft.
Das glaube ich, das trifft das ziemlich genau. Und Sie können sich natürlich dann vorstellen, dass so ein junger Mensch auch zu Recht sich die Frage stellt, ob diese Tätigkeit wirklich zukunftsfähig ist, ob diese Tätigkeit auch in 20 Jahren noch Spaß macht, wenn man quasi mit Steinzeitmethoden dann arbeitet. Und ich glaube, da müssen wir alle noch viel, viel besser werden und müssen wirklich alles nutzen, was außerhalb des Krankenhauses bereits erfunden wurde, das in das Krankenhaus hineinbringen und eben die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch attraktiver machen.
Ja, und wenn Sie das jetzt machen, machen Sie viel so wirklich, also Sie hatten eben gesagt, Grassroots, also Bottom-up nennt man das ja, also quasi von den Leuten, die wirklich operativ arbeiten, gehen dann die Themen sozusagen nach oben zu Ihnen und Sie entscheiden dann, okay, das machen wir jetzt so. Weil das ist ja häufig bei Digitalisierung auch so, wie das jetzt, so finde ich mich häufig in der Diskussion wieder, wie die EPA eingeführt wurde, wie die jetzt Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich ja dazu angehalten werden, eine elektronische Patientenakte zu befüllen und sich eher so zum Teil so gegängelt fühlen. Also so, als wird ihnen irgendwas aufgezwungen, was sie jetzt gar nicht wollen. Und da ist es ja auch eine Managementmethode, ja, vielleicht so zu arbeiten, dass man die Leute halt selber das entwickeln lässt und so vielleicht auch dafür sorgt, dass man die mehr hinter sich bringt, also so für Veränderungen. Oder wie gehen Sie da ran?
Also bei 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern existieren unheimlich viele gute Ideen, die man eigentlich nur finden muss. Und so sind wir ja vorgegangen, als wir den sogenannten IT-Masterplan hier für unser Haus entwickelt haben. Ich habe tatsächlich selbst viele Workshops gemacht, berufsgruppenübergreifend, hierarchieübergreifend, immer so in 20er-Gruppen. Und wir haben im Prinzip die Mitarbeiter gefragt, wo tut's besonders weh? Was wollen Sie haben? Was kennen Sie an Lösungen? Und haben so eben dann eine Synthese aus vielen, vielen Interview-Workshop-Gruppen dann zusammengetragen, haben die mit Sounding Boards dann nochmal reflektiert und haben so letztlich die Gesamtstrategie der Digitalisierung für das Haus entwickelt. Das war jetzt direkt nach meinem Amtsantritt sozusagen im ersten Jahr gewesen. Wir müssen das jetzt auch wieder updaten und überarbeiten. Aber das war eine ganz hervorragende Übung, wo wir wirklich gesehen haben, wie viel kreatives Potenzial bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt Und man muss wirklich die Ideen nur finden und zusammentragen.
Ja, und das, ich finde es so spannend, weil so hatte ich sie damals nämlich auch irgendwie wahrgenommen. Weil dieses Mindset, das ist ja so ein bisschen, ja, ist so das Klischee, das Mindset eines Chefs von einer großen Universitätsklinik, so okay, dass man das, ja, wie kann man das ausdrücken, ohne dass ich jetzt irgendjemandem auf die Füße trete. Aber was ich bei Ihnen so wahrnehme, ist das Thema Servant Leadership, so wenn man es so ausdrücken möchte, also eher zu sehen, wie kann ich eigentlich als Führungskraft von so einem großen Unternehmen meinen Mitarbeitenden eigentlich das bestmögliche Umfeld bieten und wie kann ich denen ermöglichen, gut zu arbeiten, was ja eine andere Herangehensweise ist, als ich bin hier der Chef und alle müssen tun, was ich sage, was wir im Gesundheitswesen ja tatsächlich immer noch häufig antreffen. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen.
Ich glaube, ich würde Ihnen eine differenzierte Antwort geben. Es gibt für unterschiedliche Fragestellungen unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt für unterschiedliche Zeiten unterschiedliche Notwendigkeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass genau bei solchen Themen es sinnvoll und notwendig ist, wirklich die Schwarmintelligenz zu nutzen und eben die Dinge zusammenzutragen. Aber wir haben jetzt gerade sozusagen in Corona gesehen, muss man in bestimmten Phasen sozusagen wirklich mit einem Krisenstab in die Exekutive gehen und hat da auch dann wenig Zeit, zu viel zu fragen. Also ich glaube, es gibt eben unterschiedliche Zeiten und es gibt unterschiedliche Themen, die unterschiedliche Herangehensweisen benötigen. Und so kennen wir das ja auch in der Medizin, in der Notfallsituation. Da ist vollkommen klar, wer sozusagen die drei Streifen auf der Schulter hat und der sozusagen sagt, was passiert. Und es gibt das Tumorboard, wo 12 Leute zusammensitzen und gleichberechtigt beraten, was für den Patienten das Beste ist.
Absolut. Und ich finde es jetzt gerade total spannend und deswegen möchte ich noch eine Frage stellen, die mich jetzt oder ein Thema nochmal aufmachen, was mich auch total interessiert. Und das ist eigentlich so das neue Verhältnis zwischen medizinischem Fachpersonal und Patientinnen und Patienten, womit ich mich gerade auch total viel beschäftige, weil ich häufiger und also es gibt da auch spannende Umfragen unter Ärztinnen und Ärzten, die tatsächlich zu über 60% sagen, wenn Patientinnen, also in Deutschland, ja, wenn Patientinnen und Patienten googeln, dann erschwert es meine Arbeit. Und das ist ja auch eine große Transformation, mit der wahrscheinlich, also weil Sie haben ja super viele Spezialisten in so einer großen Universitätsklinik, auch viele komplexe Krankheiten, wahrscheinlich mit Patientinnen und Patienten, die schon eine lange Leidensgeschichte auch hinter sich haben, wo was vielleicht auch oft nicht diagnostiziert wurde. Und mich interessiert, wie Sie das so einschätzen, was sich da gerade entwickelt und wie man auch ja so eine Mitarbeiterschaft dann auf so eine Zukunft quasi mit dem ja digitalisierten Patient in welche Richtung auch immer dann so vorbereitet.
Also ich glaube, da müssen wir nochmal einen gesonderten Podcast drüber machen, weil da kann man natürlich sehr lange und sehr viel drüber sprechen. Ich habe ja eben 20 Jahre lang eine Klinik geleitet in der Strahlentherapie mit Tumorpatienten. Und da muss man ganz klar sagen, dass es absolut von Vorteil ist, wenn die Patienten sich vorinformiert haben, wenn sie bereits Informationen haben. Wir haben ja auch da gesehen, dass die Rolle der Selbsthilfegruppen sich hier komplett geändert hat, dass die Selbsthilfegruppen Kompetenzberatungseinrichtungen geworden sind, die eben mit Patientinnen und Patienten kompetent beraten und vorinformieren. Und das macht das Leben definitiv leichter. Es ist natürlich schon so, dass es gerade jetzt, also Corona ist wieder das Beispiel, eben auch viele Fehlinformationen gibt, die man dann einfangen muss. Das ist richtig und das ist auch eine Gefahr der nicht qualitätsgesicherten Informationen im Internet. Aber prinzipiell ist der informierte Patient eigentlich für den Arzt ein Segen, weil man eben auf einem ganz anderen Niveau mit dem Patienten sprechen kann. Und die Zeiten, wo man dem Patienten gesagt hat, nehmen Sie das, das ist gut für Sie, die sollten auch ein für alle Mal vorbei sein. Und nur der informierte Patient kann eben auch Entscheidungen mittragen. Und da wissen wir eben dann letztlich auch, dass die Compliance des Patienten dann viel höher ist, wenn er die Entscheidung kompetent sozusagen mitträgt. Das erfordert natürlich auch für uns ein gewisses Umdenken. Mhm. Das heißt eben auch, und das muss eben hineingehen bis in die Medizinerausbildung, dass die reine Memorierung von Faktenwissen nicht mehr alleine ausreicht und dass das auch möglicherweise etwas in der Wichtigkeit zurückgedrängt wird, weil man Faktenwissen eben auch googeln kann. Aber die Dinge zusammenzutragen, die Synthese, die Schlüsse zu ziehen, die Kommunikation mit dem Patienten und die Empathie, das sind natürlich Themen, die deutlicher, die an Bedeutung gewinnen. Und hier müssen wir uns als Ärzte auch aufstellen. Hier müssen wir auch in das Studium nochmal hineinschauen. Bilden wir unseren Nachwuchs auch so aus, dass diese Dinge abgebildet werden? Weil dieses reine Auswendiglernen eines Telefonbuchs, was man ja so salopp den Medizinern früher immer unterstellt hat, das ist nicht das, was uns dauerhaft in die Zukunft trägt. Ja, weil der Teil wird durch Datenbanken und durch Algorithmen zumindest ein Stück weit ersetzt werden. Und wir müssen uns eben darauf einstellen, dass wir diese Dinge nutzen und dass wir den Kopf frei haben, wie gesagt, für Synthese, für Kommunikation und für Empathie. Und dann wird unsere Tätigkeit noch wertvoller für die Patientinnen und Patienten.
Das ist ja dann auch ein Motivator nochmal für eine andere Art von Personal, wenn man sagt, jetzt oder für Mitarbeitende, wenn man sagt, diese Komponenten, die rücken viel mehr in den Fokus. Und ich frage mich, wie man so etwas, also so eine Transformation, so eine Veränderung dann in so einem großen Unternehmen wie einer Universitätsklinik begleitet. Also haben Sie da konkrete Initiativen, damit die Ärztinnen und Ärzte und das medizinische Fachpersonal, damit die da auch mitkommen? Weil ich vermute, so diese, wenn das 60% sagen, dass es ihre Arbeit erschwert, dann ist da wahrscheinlich auch viel Hilflosigkeit so. Also wie gehe ich damit um in der Praxis? Und ja, das interessiert mich auch.
Ja, also gut, was wir hier natürlich am Universitätsklinikum machen, ist ja, wir sind ja auch ein großer Ausbildungsbetrieb. Einerseits, was die Medizinstudierenden angeht, dann was die medizinischen Assistenzpersonen angeht. Wir haben ja über 1000 Plätze in unserer Akademie, also Pflegeschule, Physiotherapie, MTAAs, NTLAs, andere. Wir haben über 1000 Medizinstudierende und unter unseren 1500 Ärzten sind wiederum fast 1000 Ärzte in der Weiterbildung. Und das ist eigentlich die entscheidende Phase, dass wir eben diese jungen Menschen in dieser, also in der Verhaltenstherapie, in der Verhaltenstheorie würde man sagen, vulnerablen Phase, dass wir sie da entsprechend prägen und dass wir ihnen diese Themen mitgeben, dass dann das Mindset dann mit in das Berufsleben genommen wird. Wir machen das auf verschiedenen Ebenen, haben aber in unserem internen Fortbildungsprogramm eben auch gezielt solche Schwerpunkte gesetzt und versuchen natürlich auch durch die interne Kommunikation solche Themen dann immer zu setzen.
Ja, total spannend. Also ich fand, das war jetzt ein, also wir haben ja mit dem Klimathema angefangen, aber ich fand es super spannend, Ihnen durch diese ganzen verschiedenen Themen zu gehen und auch sehr beeindruckend, mit welcher Klarheit Sie da auch die Positionierung quasi ausgearbeitet haben und ja eine starke Vision auch entwickelt haben, wie es sich eigentlich so, ja, wie es eigentlich alles so sein sollte. Und ja, deswegen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses spannende Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen auszutauschen und wünsche Ihnen und auch den Hörern natürlich, dass diese ganzen unruhigen Zeiten jetzt doch demnächst mal vorbei sind und vor allem, dass Sie eben gesund durch die nächsten Wochen und Monate kommen.
Ja, das wünschen wir auch allen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Bin.
Danke, tschüss.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.